SWR aktuell Infodate am Morgen
mit Andreas Bönisch. Guten Morgen. Es ist eine der großen Herausforderungen für die neue schwarz-rote Bundesregierung. Wie kann das Gesundheitssystem finanziert werden, das sowieso als eines der teuersten weltweit gilt? Trotz höherer Zusatzbeiträge für die gesetzlichen Krankenkassen klafft für die kommenden Jahre schon wieder eine Milliardenlücke. Bundesgesundheitsministerin Nina Warken von der CDU will das Gesundheitssystem reformieren und dabei ohne steigende Beiträge auskommen. Warken sagte im ZDF, es gehe darum, das Geld richtig einzusetzen.
Steigende Beiträge sind auch Gift für die Konjunktur und wir wollen alle auch die Wirtschaft ankurbeln, auch Ziel dieser Koalition. Und ich gehe eben nicht mit dem Ansatz ran zu schauen, wo kürze ich oder wo erhöhe ich Beiträge, sondern wo kann ich das Geld zielgerichteter anbringen und mehr Effizienz bekommen und dadurch auch eine gute Versorgung erhalten und die notwendigen Reformen angehen.
Warken sprach sich für das sogenannte Primärarztsystem aus. Patienten müssten dann bei Beschwerden zuerst zum Hausarzt gehen, bevor sie bei Bedarf einen Facharzt aufsuchen. Arbeitgeberverbände kritisieren hohe Verwaltungskosten bei den gesetzlichen Krankenkassen sowie der Arbeitslosen- und Rentenversicherung. Ihren Berechnungen zufolge werden dafür jedes Jahr rund 25 Milliarden Euro ausgegeben. Darüber berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Arbeitgeberpräsident Rainer Dröger sagte, das sei mehr als für Elterngeld, Wohngeld und BAföG zusammen ausgezahlt werde. Er fordert straffere Strukturen, um Kosten zu senken und Beitragszahler zu entlasten. In die USA. Dort sollen erstmal keine weiteren Visa an ausländische Studierende vergeben werden. Das berichten mehrere US-Medien. Demnach hat die Trump-Regierung sämtliche Botschaften und Konsulate angewiesen, keine neuen Termine für Einreisevisa zu vergeben. Aus Washington berichtet unser Korrespondent Sebastian Hesse.
Der Visa-Stop soll so lange gelten, bis neue Richtlinien in Kraft treten, um Äußerungen der Visumsanwärter auf Social-Media-Kanälen zu überprüfen. Derartige Prüfungen hat es bislang nur bei eingeschriebenen Studenten, die sich an pro-palästinensischen Protesten beteiligt haben könnten, gegeben. Wie auch bei ihrer Fehde mit der Elite-Universität Harvard begründet die Trump-Regierung ihr Vorgehen mit angeblichem Antisemitismus an US-Hochschulen.
Quasi der Gegenentwurf zu den Trumpschen USA ist Kanada. Staatsoberhaupt ist der britische König Charles. Der hat angesichts der Annexionsdrohungen von US-Präsident Donald Trump die Unabhängigkeit Kanadas betont. Charles hielt die Thronrede zur Eröffnung des kanadischen Parlaments in Ottawa. Es war das erste Mal seit fast 50 Jahren, dass Kanadas Staatsoberhaupt aus London angereist war, um die Rede persönlich im Parlament vorzutragen. Martin Gansemeier berichtet.
Mehrfach ergänzte König Charles den von der kanadischen Regierung vorgegebenen Redetext, um die Unabhängigkeit Kanadas und die Unterschiede zu den USA zu betonen. Die Annexionsdrohungen von US-Präsident Donald Trump erwähnte König Charles nicht. Er unterstrich jedoch, dass Kanada Rechtsstaatlichkeit, Selbstbestimmung und Freiheit wichtig sind. Charles trug auch die Absicht der kanadischen Regierung vor, künftig stärker mit verlässlichen Handelspartnern und Nationen zusammenzuarbeiten, die Kanadas Werte einer multilateralen Weltordnung teilen. Den längsten Applaus bekam er, als er aus Kanadas Nationalhymne zitierte: Der wahre Norden ist stark und frei.
Zum Fußball. Eintracht Braunschweig bleibt in der zweiten Bundesliga. Nach dem 2:0-Sieg im Relegationshinspiel beim 1. FC Saarbrücken reichte den Braunschweigern gestern ein 2:2-Unentschieden. Das Rückspiel ging allerdings in die Verlängerung und war besonders dramatisch. Unser Sportreporter Mats Nicholson berichtet.
Ein aufopferungsvoller Drittligist schießt tatsächlich 2 Tore, bringt sich in die Verlängerung. Am Ende aber setzt sich der Zweitligist durch und hält die Klasse. Saarbrücken, der Drittligist, kämpfte wirklich aufopferungsvoll, spielte dann auch in der Verlängerung noch mutig mit, versuchte alles, sogar in Unterzahl, weil Rizzuto die gelb-rote Karte sah, aber es am Ende reichte es nicht. Eintracht Braunschweig bleibt Zweitligist, für den 1. FC Saarbrücken geht's in der dritten Liga weiter.
Die Weltwetterorganisation hat in Genf die aktuellen Prognosen fürs Klima vorgestellt. Mit hoher Wahrscheinlichkeit werden in den kommenden 5 Jahren weiter Hitzerekorde gebrochen. Aus Genf berichtet unsere Korrespondentin Katrin Hundl.
Mit 80% Wahrscheinlichkeit, so hat die Weltorganisation für Meteorologie in Genf berechnet, wird mindestens eins der kommenden 5 Jahre wieder ein Rekordjahr, das also 2024 als bislang wärmstes Jahr übertrifft. Und auch das optimistische 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens wird wohl wieder gerissen. Keine Anzeichen für eine Atempause, also sagte die stellvertretende WMO-Generalsekretärin Co-Barrett in Genf. Umso mehr komme es jetzt auf kontinuierliche Klimaüberwachung und Vorhersagen an, damit uns Entscheidungsträger auf der Basis von wissenschaftlich fundierten Informationen bei der Anpassung an die heißen Zeiten helfen.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Verbreitet trüb und regnerisch. Ab und zu soll auch mal die Sonne scheinen. Am Nachmittag dann teils kräftige Schauer und Gewitter. Die Höchstwerte heute 14 bis 20 Grad.
SWR aktuell. Hintergrund.
Wie kriegt man die deutsche Wirtschaft wieder auf Wachstumskurs? Diese Frage wird zurzeit im ganzen Land diskutiert. Auch bei uns in dieser Woche unter dem Motto, ist das Arbeit oder kann das weg? Das ist die SWR aktuell Serie über Arbeitsmoral und Feiertage. In dieser Woche mit Christi Himmelfahrt morgen und dem Brückentag dann am Freitag. Um die Konjunktur anzukurbeln, da gibt es ganz verschiedene Hebel. Einer davon, der in der Debatte immer wieder vorkommt, wir sollen mehr arbeiten, so lautet der Appell von Bundeskanzler Friedrich Merz und diversen Arbeitgeberverbänden. Stefanie Geisler aus der SWR Wirtschaftsredaktion stellt uns jetzt verschiedene politische Ansätze vor, mit denen mehr Arbeiten attraktiver werden soll.
Vorschlag Nummer 1. 2000 Euro steuerfrei sollen Menschen zusätzlich zur Rente verdienen dürfen. So steht es im Koalitionsvertrag. Dann bleiben, so die Hoffnung, mehr ältere Fachkräfte dem Arbeitsmarkt erhalten.
2000 Euro steuerfrei, das ist natürlich ein unmittelbarer, starker, spürbarer, erkennbarer Anreiz.
Sagt Arbeitsmarktexperte Stefan Sell von der Hochschule Koblenz. Grundsätzlich sei der Trend längst da. Immer mehr Menschen, vor allem Männer, arbeiten auch im Rentenalter weiter. Um nun aber eine größere Masse von älteren Menschen zu überzeugen, noch ein Weilchen zu bleiben, dafür bräuchte es dann flexiblere Arbeitsbedingungen, sagt Sell. Das wisse er aus zahlreichen Befragungen unter älteren Erwerbstätigen.
Wenn man so eine finanzielle Förderung eben verknüpft mit dem Angebot, okay, wir sehen das ein, 40 Stunden ist zu viel, aber wie wär's mit einer 4-Tage-Woche oder wie wär's mit einer 20-Stunden-Woche? Dann würden zumindest laut den Befragungen die einen oder anderen unter den heute älteren Arbeitnehmer nachdenken über so einen Schritt.
Vorschlag Nummer 2. Zuschläge, die in manchen Branchen und Betrieben auf Überstunden gezahlt werden, könnten künftig steuerfrei sein. Erstmal die Frage an Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung IAB. Dieses Angebot würde dann aber nur für Vollzeitbeschäftigte gelten. Warum?
Wenn man es auch bei Teilzeitbeschäftigten machen würde, dann würde man den Weg eröffnen, dass man einfach aus Vollzeit die Arbeitszeit reduziert und die übrigen Stunden als Überstunden deklariert und sich die dann steuerfrei stellen lässt.
Aha, das wäre also der falsche Anreiz. Davon abgesehen hält Enzo Weber aber speziell diesen Ansatz grundsätzlich für verfehlt.
Diejenigen, die viel arbeiten, das sind auch ganz überwiegend Männer. Und wenn jetzt Männer noch mehr arbeiten, würde das dazu führen, dass die Potenziale der Partnerinnen dann entsprechend noch mehr blockiert werden, als das im Moment schon der Fall ist. Dabei sind die großen Potenziale von zusätzlichen Stunden und von besserer beruflicher Entwicklung eigentlich bei den Frauen.
Stichwort Frauen. Die arbeiten bekanntlich vermehrt in Teilzeit. Und da scheint ja Vorschlag Nummer 3 gerade recht zu kommen. Der sächsische Ministerpräsident Kretschmer hat nämlich ins Spiel gebracht, das Recht auf Teilzeit abzuschaffen. Teilzeit müsse die Ausnahme sein, nicht die Regel, sagt er. Grundsätzlich sind sich viele Experten einig, neben der Zuwanderung, die ja aber auch große Herausforderungen mit sich bringt, wie Integration und Sprachbarrieren, liegt das größte Potenzial für den Arbeitsmarkt bei denen, die schon da sind. Und das sind neben den älteren Erwerbstätigen Frauen. Kriegt man also mehr Frauen dazu aufzustocken, indem man das Recht auf Teilzeit abschafft? Da reagiert Stefan Sell von der Uni Koblenz allergisch, wie er selbst sagt. Die Debatte sei
unfair, weil man den Eindruck erweckt, Teilzeitarbeit was überwiegend Frauen machen, bedeutet, dass die zu wenig arbeiten. Nein, das ist schlichtweg nur, dass man die andere, die unbezahlte, die Nichterwerbsarbeit, dass man die nicht wahrnimmt und nicht entsprechend würdigt.
Das Recht auf Teilzeit einfach abschaffen, das gehe also am Thema vorbei. Denn viele Frauen würden ja gerne mehr arbeiten, das weiß man aus zahlreichen Studien. Und damit sind wir leider wieder beim alten Lied. Die Politik muss strukturelle Hürden aus dem Weg räumen, also das Minijobmodell abschaffen, das Ehegattensplitting gleich mit, auch wenn das der CDU wehtut, und für genügend Kita-Plätze sorgen. Dann wäre das wirtschaftliche Potenzial, das die Frauen auf den Arbeitsmarkt tragen, enorm.
Stefanie Geißler berichtete.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Ist der Besuch des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky in Berlin. Er wird dort von Bundeskanzler Friedrich Merz empfangen. Uli Hauck.
Bundeskanzler Merz erweckte in den vergangenen Tagen den Eindruck, als habe er den Glauben an eine zeitnahe Friedenslösung in der Ukraine verloren. Denn die russischen Luftangriffe sind heftig und US-Präsident Trump ist dabei, die Europäer mit dem Problem allein zu lassen. Bei den heutigen Gesprächen mit Präsident Zelensky dürfte es deshalb vor allem auch um die weitere Unterstützung der Ukraine gehen. Sie ist seit längerem militärisch in der Defensive und benötigt beispielsweise dringend weitere Flugabwehrsysteme, um russische Raketen- und Drohnenangriffe abzuwehren. Außerdem braucht sie finanzielle Unterstützung, um eine eigene Produktion von Raketen- und Marschflugkörpern aufzubauen.
Das Bundeskabinett beschäftigt sich heute mit der Migrationspolitik. Zwei Gesetzentwürfe, mit denen die Regelungen verschärft werden sollen, werden auf den Weg gebracht. Oliver Neuroth.
Der Gesetzentwurf sieht vor, dass eine bestimmte Gruppe Zugewanderter ihre Familie nicht mehr nach Deutschland nachholen darf. Es geht um Menschen mit einem sogenannten subsidiären Schutz, die also keinen Asylstatus haben, aber denen in ihren Heimatländern Folter oder die Todesstrafe drohen. Das sind zurzeit mehr als 350.000 Menschen, vor allem Syrer. Der Familiennachzug soll für 2 Jahre ausgesetzt werden. Innenminister Dobrindt sagt zur Begründung, das Asylsystem müsse entlastet werden, er wolle Anreize für Menschen nehmen, nach Deutschland zu kommen.
Erstmals seit dem Amtsantritt der schwarz-roten Bundesregierung kommt am Nachmittag der Koalitionsausschuss zusammen. Die Spitzen von CDU, CSU und SPD wollen dabei die Prioritäten ihrer Arbeit bis zur Sommerpause festlegen. Hans-Joachim Viehweger.
In Ampelzeiten waren Sitzungen des Koalitionsausschusses häufig Krisentreffen. Das wollen Union und SPD vermeiden. Vielmehr sollen die Spitzentreffen der Koalitionspartner dabei helfen, Konflikte erst gar nicht eskalieren zu lassen. Im Koalitionsvertrag heißt es dazu, der Koalitionsausschuss berät Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung, die zwischen den Koalitionspartnern abgestimmt werden müssen, und führt in Konfliktfällen Konsens herbei. Bei der ersten Sitzung geht es jetzt darum, was Schwarz-Rot jetzt schnell umsetzen möchte. Maßnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft dürften dabei ganz oben auf der Liste stehen. Beispielsweise die schnelle Umsetzung des Plans, Investitionen von Unternehmen steuerlich zu begünstigen.
Bundesaußenminister Johann Wadephul ist auf Antrittsbesuch in Washington. Der CDU-Politiker wird seinen US-Amtskollegen Marco Rubio treffen. Björn Dacke.
Wadephuls Mission bei dieser Reise? Die USA an Bord behalten bei der Unterstützung der Ukraine. Der Außenminister hofft, dass er im US-Kongress Verbündete findet für weitere Sanktionen. Wadephul betont vor seinen Gesprächen in Washington, Deutschland sei bereit, mehr Geld in Verteidigung und Infrastruktur zu stecken, 5% der Wirtschaftsleistung. Außerdem gilt es, den Handelsstreit zu entschärfen und neue Zölle zu vermeiden. Wadephul betont, Deutschland sei der drittgrößte Investor in den USA. Deutsche Firmen würden fast 1 Million Amerikanern Jobs geben.
Die Bundesagentur für Arbeit veröffentlicht am Vormittag die Arbeitsmarktdaten für den Monat Mai. Es wird damit gerechnet, dass die Zahl der Arbeitslosen leicht zurückgegangen ist, auch wenn die wirtschaftliche Lage schwierig bleibt. Birgit Habrath.
Wer jetzt eine neue Stelle sucht, tut sich schwer. Wer schon länger arbeitslos ist, noch schwerer. Die Zahl der gemeldeten freien Stellen ist im Mai wieder deutlich gesunken, und zwar in allen Wirtschaftszweigen, außer im öffentlichen Bereich. Dabei ist es immer noch der Mangel an Fachkräften, der laut Umfragen viele Firmen belastet. Die Bundesagentur spricht vom zweigeteilten Arbeitsmarkt. Es gibt sie immer noch, die sogenannten Engpassberufe, also die, bei denen es lange dauert, bis eine freie Stelle wieder besetzt werden kann. Welche und wie viele es sind, dazu will sich Vorstandschefin Andrea Nahles heute auch äußern.
Das Oberlandesgericht Hamm verkündet am Vormittag seine Entscheidung in der sogenannten Klimaklage. Ein peruanischer Landwirt hat den Energiekonzern RWE verklagt. Olaf Biernat.
Das Essener Unternehmen ist größter CO2-Emittent in Europa und deshalb mitverantwortlich für den Klimawandel, sagt Saul Luciano Lua. Der Peruaner wohnt in einem kleinen Dorf unterhalb der Anden. Er sieht sein Haus durch die schmelzenden Gletscher bedroht. RWE soll sich anteilig an den Kosten für Schutzmaßnahmen an einem Gletschersee beteiligen. Das OLG Hamm hatte vor 8 Jahren bereits einen wegweisenden Beschluss erlassen. Das Gericht zog die Möglichkeit in Betracht, dass erstmals ein deutsches Unternehmen für die Folgen des Klimawandels in anderen Gegenden der Erde haften muss. Daraufhin waren Gutachter nach Peru gereist, um sich die Lage vor Ort genauer anzuschauen. Sie schätzen das Risiko aber als gering ein, dass das Haus des Klägers wegen der Gletscherschmelze überflutet werden könnte.
Baden-Württemberg trifft Vorsorge für eine mögliche militärische Bedrohung aus Russland. Im Neuen Schloss lädt die grün-schwarze Landesregierung heute Mittag Vertreter aus Forschung, der Rüstungs- und der IT-Branche zu einem runden Tisch Sicherheit und Verteidigung ein. Astrid Maisol.
Beim runden Tisch will die Landesregierung unter anderem erfahren, wie gut die Wirtschaft vor Cyberangriffen geschützt ist. Aktuell sind Landesbehörden etwa 1000 Mal am Tag Ziel von Hackerangriffen, teilt das Innenministerium mit. Teils erfolgten die Angriffe durch Kriminelle, teils aber auch durch Staaten wie Russland. Baden-württembergische Unternehmen der Rüstungsbranche könnten ein potenzielles Ziel in einem hybriden Krieg sein, erklärt der Chef des Landeskommandos der Bundeswehr, GIS. Es sei daher enorm wichtig, solche Unternehmen zu schützen. Er appelliert, neben der Bundeswehr müsse sich auch die Zivilbevölkerung besser aufstellen.
Die Wormser Rheingütestation feiert heute ihr 30-jähriges Bestehen. Dort wird permanent die Wasserqualität des Rheins geprüft und dafür gesorgt, dass auch kleinste Verunreinigungen schnell entdeckt werden. Jürgen Wolf.
Die Wormser Rheingütestation entstand als Folge der Katastrophe im Schweizer Chemiewerk Sandoz im Jahr 1986. Damals gelangten große Mengen eines Pflanzenschutzmittels in den Rhein. Die Station verfügt über 4 Leitungen, durch die rund um die Uhr Rheinwasser durch die Kontrollgeräte gepumpt wird. 2 der Leitungen liegen in der Flussmitte, die anderen jeweils entlang des hessischen und des rheinland-pfälzischen Flussufers.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Zurück zur Bundespolitik. Der Besuch des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky in der Hauptstadt wird heute den Alltag in Berlin wieder kräftig durcheinanderwirbeln. Abgesehen von der politischen Tragweite kann unser Hauptstadtkorrespondent Jim Bob Nikschas ein Lied davon singen, was ein solcher fast Überraschungsbesuch für das Hauptstadtleben bedeutet.
Hätte ich dich heute erwartet, hätte ich Kuchen da. Diese Liedzeile trägt einen ernsten Kern in sich. Überraschungsbesuche sind anstrengend. Zumindest, wenn man sich als Gastgeber gerne etwas Mühe gibt. Nochmal feucht durchwischen, die Kaffeesahne auffüllen, die Kissen richten. Alles schwer möglich, wenn sich der Gast kaum 48 Stunden vorher ankündigt. Zugegeben, dass hier im Bundeskanzleramt jemals die Kaffeesahne ausgegangen wäre, ist nicht bekannt. Und trotzdem stellt der kurzfristige Besuch des ukrainischen Präsidenten die gesamte Stadt vor große Herausforderungen. Vor allem Polizei und Pendler. Im Regierungsviertel dürfte heute früh kaum eine Straße normal befahrbar sein. Gullideckel wurden hektisch zugeschweißt, der S-Bahn-Verkehr vorsorglich ausgedünnt. Höchste Sicherheitsstufe. Das wird ein anstrengender Tag hier in der Hauptstadt. Und doch ist es wie zu Hause. Trotz aller Umstände lässt man seine Verwandtschaft natürlich nicht vor verschlossener Türe stehen oder lehnt ihren Besuch vorschnell ab. Denn wer weiß, was sich daraus am Ende alles ergibt. Und falls die Kaffeesahne im Kanzleramt heute doch mal leer gehen sollte, dann flitzt Charlotte Merz halt eben nochmal zum Supermarkt. Bilder im Kopf? Gern geschehen.
Anmerkungen von Jim Bob Nikschas.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.